Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die promovierte Politikwissenschaftlerin und Mitarbeiterin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, Julia Reuschenbach. Hallo, herzlich willkommen hier im Studio.
Hallo Frau Münkel, vielen Dank.
Und wir haben heute eine besondere Sendung. Wir haben heute wieder das Studio geöffnet. Das bedeutet, Julia Reuschenbach ist hier und zwei Kameras sind ebenfalls hier und ein Chat ist hier. Und Sie, die Sie zuhören, können heute nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen. Und wenn Sie das machen möchten, können Sie sich auch jetzt noch live in den Kamera-Livestream reinschalten, reinklicken und uns hier im Studio sozusagen von der Seite beobachten. Jede Regung im Gesicht auch analysieren, wenn Sie Lust haben. Und das können Sie, wenn Sie jetzt nicht wissen, wie komme ich da hin, das können Sie, wenn Sie auf deutschlandfunkkultur.de/offenes-studio draufklicken und da finden Sie den Link zum Teilnehmen. Das ist eine Teams-Sitzung, also können Sie das gerne mal machen. Ich wiederhole es nochmal, deutschlandfunkkultur.de/offenes-studio. Und Frau Reuschenbach, ich bitte Sie jetzt um eine ehrliche Antwort auf diese Frage. Haben Sie schon mal in einer privaten Chat-Nachricht über Ihren Vorgesetzten oder Ihre Vorgesetzte abgelästert?
Ich bin ganz ehrlich, ja, natürlich. Ich glaube auch, wer da sagt, nein, niemals, der muss vielleicht auch noch mal 2 Minuten länger drüber nachdenken. Ich hadere aber ein bisschen mit dem Begriff lästern. Ich glaube, es gibt manchmal so Phasen, wo man sich geärgert hat, wo irgendwie was in der Kommunikation nicht gut gelaufen ist. Und dann muss das irgendwo hin, dann muss man sich bei guten Freunden oder bei Menschen, die einem nahestehen, vielleicht mal ganz kurz diesen Unmut irgendwie artikulieren und loswerden. Trotzdem, und das tauchte gerade auch im Chat auf, habe ich schon mit einem Auge gelesen, ist es am Ende, glaube ich, wichtig, dass wenn wirklich Ärger da ist, Unmut da ist, wechselseitig, dass man ins Gespräch miteinander geht. Woanders lästern oder den Unmut immer nur bei anderen lassen, kann natürlich keine Dauerlösung sein.
Und ich frage das natürlich nicht ohne Grund. Ich frage das, weil das Bundesarbeitsgericht sich heute mit einem Fall befasst. Da geht es darum, jemand hat in einer Chatgruppe unter Kollegen den Chef beleidigt oder mehrere offensichtlich und das kam dann raus und dann gab es eine Kündigung. Und das Bundesarbeitsgericht entscheidet jetzt heute Nachmittag, ob so eine Chatgruppe unter Kolleginnen und Kollegen als geschützter Raum gelten kann, indem man eben, ich benutze das Wort jetzt trotzdem nochmal, lästern kann, ohne arbeitsrechtliche Folgen zu fürchten. Und wir haben hier gerade schon mal vorab abgefragt, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer oder liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dazu sagen. Sie haben jetzt eine Meinung schon aufgegriffen gerade, Frau Reuschenbach, und da kamen viele Wortmeldungen. Da sagt jemand, ja, so ein Lästern, das wäre für mich schon ein Zeichen für ein ziemlich gestörtes Betriebsklima. Oder ein anderer Gast schreibt, man darf schon, also lästern, sollte sich aber der Konsequenzen bewusst sein. Es kommt doch an die Öffentlichkeit. Und ja, auch dieses schlimm ist, wenn der Chat aus Versehen direkt an den Vorgesetzten geht. Das ist mir mal andersrum so gegangen. Da hat jemand eine Mail mit einer nicht so netten Antwort geschrieben, die eigentlich an jemand anderen gehen sollte. Leider habe ich sie bekommen. Da muss man dann auch überlegen, schreibe ich jetzt einfach gar nicht zurück oder mache ich einen Riesenfass auf? Und Frau Reuschenbach, nachdem Sie das gehört haben, würden Sie beim nächsten Mal nochmal drüber nachdenken, ob Sie im Chat was Unflätiges schreiben?
Ja, ich glaube wirklich, man muss unterscheiden, ob es um Chats geht, auch im Kreis von Kolleginnen und Kollegen oder ob man wirklich einfach im Privaten, da wo irgendwie die Menschen sind, die einem besonders nahe stehen, einfach diesen Unmut mal loswerden muss. Aber klar ist natürlich, da muss man vorsichtig sein und ich finde den Hinweis aufs Betriebsklima total wichtig, weil da, wo es wirklich richtig gut läuft, da glaube ich, kann man solche Sachen dann auch relativ schnell offen im Team ansprechen und gemeinsam aus der Welt schaffen bestenfalls. Und gleichzeitig glaube ich, ist es ganz normal und vielleicht, ich will nicht sagen gesund, aber doch irgendwie auch in Ordnung, dass manchmal im Team dann gegenüber den jeweiligen Vorgesetzten vielleicht auch mal so ein bisschen hin und her diskutiert wird. Ich glaube, das ist sehr menschlich und würde deshalb da auch für eine, sag mal, in Teilen Entspanntheit plädieren wollen.
Ja, und ich kann für unseren Chat hier heute sagen, ich habe schon gesehen, da lesen Chefs mit. Insofern vielleicht ein bisschen Vorsicht bei der Wortwahl. Aber die Beteiligung im Chat in unserem offenen Studio ist ausdrücklich erwünscht. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam die Themen des Tages sortieren mit Julia Reuschenbach, meinem Gast, und mit Ihnen, die Sie zuhören und heute auch zuschauen und mitchatten. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr, hier gemeinsam mit der promovierten Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach im Studio zu sein. Sie wird oft als Expertin zu tagespolitischen Themen in Talkshows eingeladen und arbeitet am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Und wir beugen uns hier heute gemeinsam über die Themen des Tages. Und ich freue mich außerdem, dass wir das nicht alleine tun, denn Sie sind dabei. Heute ist wieder Tag des offenen Studios. Das heißt, Sie können uns im Video-Livestream zuschauen und Sie können sich außerdem live im Chat an der Diskussion beteiligen. Und das können Sie auch gerne jetzt noch nachträglich schnell machen. Sie können sich reinklicken. Sie finden den Link unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio, wenn Sie dabei sein wollen und uns hier im Video über die Schulter schauen möchten. Eine Meldung des Abends und der Nacht beschäftigt uns auch heute weiter. Zwischen Moskau und St. Petersburg ist ein Businessjet abgestürzt. Und auf der Passagierliste steht der Name des Anführers der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin. Über einen Telegram-Kanal, der Söldnergruppe nahesteht und auch vom russischen Zivilschutz, ist zu hören, dass Prigoschin ums Leben gekommen sein soll. Es gibt aber, und das ist wichtig nochmal zu betonen an dieser Stelle, bislang keine eindeutigen unabhängigen Belege dafür, dass Prigoschin und auch weitere hochrangige Wagner-Söldner wirklich ums Leben gekommen sind. Julia Reuschenbach, das gibt also reichlich Unklarheiten, auch ziemlich viel Gesprächsstoff und sehr viele Reaktionen, die den mutmaßlichen Tod von Prigoschin nicht als überraschend einordnen.
Ja, also dieser Aufstand gegen Putin, manche haben es Meuterei hin nach Moskau genannt, vor 2 Monaten war ja Anlass, nicht nur die Rolle dieser Wagner-Gruppe nochmal neu zu hinterfragen oder genauer in den Blick zu nehmen, sondern wirklich im Grunde, ich würde sagen, das erste Mal im Verlauf dieses Krieges, dass es eine Auflehnung von innen gab in einem Ausmaß, dass ja nicht wenige glaubten, dass das womöglich tatsächlich den russischen Präsidenten in seiner Stellung gefährden könnte. Und insofern kam ihm oder kommt ihm, wie gesagt, wir wissen ja noch nicht, ob er ums Leben gekommen ist, sicherlich eine besonders exponierte Rolle hinzu. Und zugleich haben ja die letzten Jahre, und da muss man ja wirklich sagen, auf entsetzliche Art und Weise und auch bedauerlicherweise gelehrt, wie viele Oppositionelle, wie viele, die sich aufgelehnt haben, die nicht die Position des Präsidenten des Staates vertreten haben, unter in weiten Teilen mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sind. Wir erinnern etwa die Nervengiftanschläge auch auf deutschem Boden, wenn wir an Alexei Nawalny denken, der dann hier in Berlin auch behandelt wurde. Wir denken aber auch zum Beispiel an ungeklärte Stürze aus Hotelzimmerfenstern und viele andere Geschichten. Und insofern ist meines Erachtens zumindest wenig überraschend, dass jetzt sehr schnell die Diskussionen damit losliefen, inwiefern das womöglich ein Fremdverschulden hat, inwiefern man da vielleicht sogar von einem Mord, Auftragsmord sprechen muss.
Und wir haben ja auch im Chat mal gefragt, was Ihre Reaktion darauf ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Ich greife mal ein paar raus. Einmal, ja, kommt hier das Wort Unfall in Anführungszeichen vor? Also so diese Frage, die Sie ja gerade auch angedeutet haben, es könnte sein, dass das kein Unfall war. Aber auch Ulrike Seifert, unsere Hörerin, schreibt, das angebliche Ableben kann wahr oder fake sein. Ich finde Spekulationen darüber gefährlich. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich ja auch in der Anmoderation nochmal deutlich gemacht. Wir haben wenig bestätigte Informationen sozusagen. Und Anja Lohse fragt zu Recht, ist es klar, dass es ein Absturz war? Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Und auch diese Frage, ein anderer Gast schreibt, ich finde es von außen schwer zu beurteilen, wer wie beteiligt ist. Wir urteilen inzwischen sehr schnell, ohne konkretes Wissen. Das finde ich gefährlich. Und ich glaube, dem tragen wir Rechnung, indem wir sagen, wir sprechen drüber, weil es, so waren wir uns zumindest in der Redaktionssitzung auch einig, es ein Gesprächsthema ist. Aber ich danke Ihnen auch an dieser Stelle, dass Sie da ganz bedacht auch drauf eingegangen sind. Vielleicht die Politikwissenschaftlerin, die auch mit viel tiefen Recherche unterwegs ist.
Ja, und die glaube ich schon, also ich teile diesen Punkt, dass wir eine Aufmerksamkeitsökonomie inzwischen haben von News und Eilmeldungen. man könnte ein bisschen provokant manchmal fragen, was ist eigentlich keine Eilmeldung, dass es umso wichtiger ist, wenn es um solche Dinge geht, Menschen sind ums Leben gekommen, wenn es um die generell den Kontext des Ukraine-Krieges geht, wir haben viel über Fake News und andere Themen gesprochen in dem Zusammenhang, dass wir wirklich sehr differenziert und im Zweifel mit mehr Zeit über die Dinge sprechen oder wenn die Zeit es dann hergibt und die, na, vor allen Dingen die belastbaren Informationen es hergeben.
Jetzt ist heute noch ein anderer Termin, der von dieser Meldung fast ein bisschen verdeckt wurde, habe ich den Eindruck. Heute ist nämlich auch ukrainischer Unabhängigkeitstag. Die Ukraine feiert, wenn man das so sagen kann, ja doch schon die Unabhängigkeit von 1991. Und ein anderer Termin noch, der Krieg dauert heute auf den Tag genau 1,5 Jahre, also 18 Monate. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich auf der Plattform X dazu geäußert, ehemals Twitter. Er hat sich direkt an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gewandt und hat betont, dass, so schreibt er, wir an seiner Seite stehen. Dieses Wir hat er jetzt nicht genauer ausgeführt, aber ich würde sagen, man kann das durchaus mit dem Wort der Westen ersetzen. Oder gehen Sie da, sind Sie da anderer Meinung?
Nein, auf keinen Fall. Wir haben ja gesehen, dass der Bundeskanzler sehr immer wieder darauf insistiert hat, dass das Handeln Deutschlands mit Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine ein europäisch abgestimmtes ist, ein auch transatlantisch abgestimmtes ist, gemeinsam unter anderem eben mit den USA, sodass das Wir sicherlich auch den Westen impliziert an der Stelle und deutlich machen will, weiterhin, auch in Zukunft, denn es ist ja nicht absehbar, wie lange dieser Krieg noch dauern wird, ist das deutsche Handeln eines, das im Konzert mit anderen gemeinschaftlich stattfinden wird.
Julia Reuschenbach ist hier heute zu Gast bei uns im offenen Studio und sie ist Gast, genau wie Sie, die Sie zuhören, zuschauen und mitchatten. Vielen Dank bis hierhin. Wir haben hier heute in der Stunde Sendung und in der guten halben Stunde Podcast ziemlich viele Gäste gleichzeitig. Sie sind nämlich eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich in den Video-Livestream reinzuklicken und sich im Chat an der Diskussion zu beteiligen. Und wenn Sie sich da auch noch reinklicken möchten, nachträglich, können Sie das tun unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Und hier im Studio freue ich mich über die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Die steht mir hier gegenüber. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Otto-Suhr-Institut an der FU in Berlin. Und wir schalten gleich, wir haben ja schon viele Gäste, wir schalten aber gleich noch einen zu. Sie haben mir nämlich einen sogenannten Ü-Gast mitgebracht. Ich übernehme da jetzt mal die Formulierung meiner Redakteurin Jenny Gensmer, die hat das heute so genannt, einen Überraschungsgast. Den haben Sie dabei und ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Das heißt, ich horche gleich mal in die Leitung rein, möchte aber vorher Sie bitten, Frau Reuschenbach, mal kurz das Adjektiv zu nennen, das diesen Gast gut beschreibt.
Oh, wow.
Sie dürfen auch mehrere.
Das überrascht mich jetzt natürlich. Es beschreibt, also mein Gast beschreiben, glaube ich, die Worte kommunikativ, präzise und analytisch.
Okay, ich bin gespannt. Dann sage ich mal Hallo in die Telefonleitung. Wer spricht denn da?
Hallo Frau Münkel, hier spricht sich ein geschmeichelt fühlender Johannes Hilje, Politik- und Kommunikationsberater aus Berlin.
Herzlich willkommen. Ich glaube, ich kenne Sie von Twitter, ehemals Twitter X sozusagen, als Mensch, der sich auch immer wieder in politische Diskussionen einmischt, auch immer mal wieder als Interviewpartner angefragt wird. Wahrscheinlich auch bei uns im Programm, könnte ich mir vorstellen. Frau Reuschenbach, warum haben Sie Herrn Hilje eingeladen?
Also es gäbe immer Grund, Herrn Hilje einzuladen, denn er ist einer der profiliertesten Experten, wenn es um die Kommunikation und Kommunikationsstrategien rund um die AfD in Deutschland geht. Und diese Woche hat er ein, wie ich finde, unglaublich dichtes, inhaltsreiches Interview im Berliner Tagesspiegel gegeben zu einer Frage, die die Kommunikationswissenschaft und Kommunikationsberater genauso umtreibt wie die Politikwissenschaft und die Parteienforschung, nämlich die, inwieweit wir im Umgang mit der AfD und wir heißt vor allen Dingen vielleicht Politik, aber auch Medien, eigentlich schon mal weiter gewesen sind, als wir es so in den letzten Wochen erlebt haben, wenn wir zum Beispiel an das Sommerinterview mit Björn Höcke in Thüringen denken oder andere Berichterstattungen und auch politische Äußerungen der letzten Wochen.
Da spielt sie auf ein Interview an, was vom Mitteldeutschen Rundfunk geführt wurde.
Genau, genau. Und da war es mir wichtig, die Perspektive und das, was Johannes erforscht und formuliert hat, hier in die Sendung mitzubringen.
Und Herr Hilje, ich bin jetzt gerade an dem Punkt hängen geblieben bei Ihnen, Frau Reuschenbach, an dieser Frage, wo waren wir denn da schon mal weiter? Woran machen Sie das denn fest, Herr Hilje? Also wo waren wir schon weiter und was ist da so problematisch aus Ihrer Sicht?
Ja, mein Eindruck ist auch, dass wir schon mal weiter waren. Also es gab und gibt natürlich keinen einheitlichen Umgang aller Medien mit der AfD. Das muss man auch mal dazu sagen, weil das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, der Mythos, den die AfD immer verbreitet. Aber es gibt durchaus Trends und ich beobachte diesen medialen Umgang mit der AfD auch schon seit der Parteigründung. Und es gab so, würde ich sagen, bis heute drei Phasen. Also die erste Phase war so eine der medialen Verstärkung der AfD. Da hat man auch als Medien oftmals diesen aufmerksamkeitsökonomischen Deal, Provokation gegen Publizität mitgemacht. Man hat der AfD also eine recht große Bühne geboten, auch bevor sie überhaupt in den Bundestag eingetreten ist. Und dann, die zweite Phase fing dann eigentlich an, als die Partei in den Bundestag kam. Da ist mehr mediale Verantwortung zu sehen gewesen, auch von Seiten der Journalistinnen und Journalisten. Das bedeutete einerseits weniger Berichterstattung und wenn Berichterstattung, die muss es über eine Partei geben, die im Bundestag sitzt, dann aber doch, finde ich, fundiertere. Und es wurde auch nicht auf jede einzelne Provokation der Partei eingegangen. Und jetzt sind wir vielleicht in sowas wie einer dritten Phase. Die Partei steht jetzt über 20% in den Umfragen, kokettiert mit einer Kanzlerkandidatur. Und da sehe ich doch wieder eine gewisse mediale Hilflosigkeit mit diesem neuen Zustand. Medien berichten jetzt wieder mehr, ist nicht ganz verwunderlich, aber machen bei diesem Mehr der Berichterstattung auch wieder alte Fehler im Umgang mit der AfD.
Jetzt möchte ich kurz mal unseren Chat mit einbeziehen. Wir haben ja heute das offene Studio und verschiedene Hörerinnen und Hörer sind im Chat zugeschaltet. Erstmal nochmal der Aufruf, wenn Sie Fragen an Johannes Hilje, unseren Überraschungsgast, haben, den Julia Reuschenbach mitgebracht haben, schießen Sie gerne los. Es gibt auch schon eine Wortmeldung von Sven L., der schreibt, so wurde damals auch Trump groß gemacht. Ein passender Vergleich, Frau Reuschenbach?
Ja, zumindest, glaube ich, ist die Frage, wie Rechtspopulisten stark werden und ob sozusagen ein Verstärkereffekt eintritt durch die Art der Berichterstattung oder auch durch die, Johannes Hilje hat es angesprochen, die Art, wie man berichtet, dass das ein wichtiges Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und ich bin ja als Politikwissenschaftlerin hier und wir bedienen unterschiedliche Disziplinen, mein Gast und ich. Und ich glaube, das ist ein enormes Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, weil wir natürlich auch den Punkt haben, stellen wir uns nur mal vor, es wäre jetzt nicht der August 2023, sondern wir sind im August 2025, kurz vor der nächsten Bundestagswahl. Dann geraten wir natürlich in dieses Spannungsfeld, dass eine Partei, die um 18-20% steht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und sein Auftrag auch natürlich die Frage bieten, muss nicht berichtet werden. Wie viel muss auch eine solche Partei vorkommen? Das haben wir auch 2017 diskutiert, als die AfD stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag wurde. Und ich glaube, was Johannes Hilje stark macht, und das teile ich, ist eben die Frage, dass es nicht darum geht zu sagen, dass das Vorkommen soll negiert werden. Also im Gegenteil, es muss berichtet werden, weil auch sonst solche Opfermythen ganz schnell Fuß fassen können oder Narrative. Aber es muss eben um die Frage gehen, wie setzen wir uns mit rechtspopulistischen und rechtsextremen Argumentationen fundiert auseinander.
Gleichzeitig möchte ich auch noch daneben legen und vielleicht das auch noch mal an Sie zuspielen, Herr Hilje, dass es ja doch auch mittlerweile Realität ist. Auch zum Beispiel, wir schauen nach Sonneberg in Thüringen, wo es einen AfD-Landrat jetzt gibt. Wir schauen nach Ragun-Jesnitz, wo es einen Bürgermeister gibt in Sachsen-Anhalt. Dass da immer wieder das Argument, schon auch das, finde ich, valide Argument genannt wird, dass die AfD da ja demokratisch gewählt ist und in diese Position gewählt wurde. Und ich bin da immer dann auch dafür, klar, man muss auch klar machen, wofür steht die AfD, aber man muss auch es schaffen, jetzt als Journalistin zurückzutreten und nochmal auf den Inhalt zu warten, den die AfD da liefert und die Inhalte auch zu analysieren, um dann auch fundiert auf den Inhalt bezogen sagen zu können, hat die AfD eine Idee davon, wie sie Dinge verändern möchte oder nicht. Das klappt zum Beispiel bei der Wirtschaftspolitik regelmäßig nicht, weil da ganz wenig Inhalt auch im Umlauf ist und eher dann laut geschrien wird sozusagen. Aber was halten Sie denn von diesem Argument, Herr Hilje?
Naja, also ich würde erstmal sagen, Sie haben völlig recht, auch nicht demokratische Akteure können demokratisch gewählt werden. Das ist in unserem demokratischen System möglich. Das ist auch so in gewisser Weise das Paradoxon der Toleranz. Und dass die da jetzt gewählt sind, also auf Landratsposition oder Bürgermeisterposition, das ist erstmal zu akzeptieren. Und jetzt muss man, wie Sie sagen, finde ich auch, genau hinschauen, was die da eigentlich in diesen Ämtern machen. Ich glaube nur, dass wir über diese beiden lokalpolitischen Ämter aber nicht wirklich das volle Bild kriegen von dem, was sich eigentlich die AfD so vorstellt für unser Land und auch für unseren Staat, weil das sind ja dann doch im Lokalen eher repräsentative Ämter, die da errungen wurden. Die sind nicht mit wirklich viel Exekutivmacht ausgestattet. Ich glaube, da muss man als Medium dann wieder sehr kritisch hinschauen, ob nicht gerade diese repräsentativen Rollen, die da jetzt der AfD auch angeboten werden, die ihr zur Verfügung stehen im Lokalen, ob die nicht wiederum auch wieder zu so einer Art Selbstverharmlosung genutzt werden. Also dass man sich eben besonders bürgernah präsentiert auf Schützenfesten, bei der Freiwilligen Feuerwehr und sich auch bürgerlich präsentiert, weil all das gehört eben auch immer wieder zur Strategie der AfD, sich harmloser darzustellen, als man eigentlich ist. Und man muss schon auch immer auf den ideologischen Kern dieser Partei gucken. Und wenn man den sich ein bisschen genauer anguckt, der steht auch nicht natürlich so 1:1 ausbuchstabiert in den Wahlprogrammen und Parteiprogrammen. Wir haben jetzt ja auch wieder beim Wahlparteitag für die Europawahl gesehen, vor kurzem in Magdeburg. Da hat man sprachlich dann doch wieder etwas entschärft, was diese Frage nach der Zukunft der EU und auch einem möglichen deutschen EU-Austritt angeht. Also da beißt man sich dann eher auf die Lippen und auf die Zunge, als Klartext zu reden. Aber wenn wir ideologisch durchdringen, was diese Partei will, dann sind wir meines Erachtens sehr nah an einem autoritären, illiberalen Staatsmodell dran, sowas, was Viktor Orban in Ungarn etabliert hat oder die PiS in Polen. Und das hat auch sowohl die Politikwissenschaft als auch die Extremismusforschung eigentlich sehr gut gezeigt, wo da die Ideologie dieser Partei verortet ist und was daraus für Gesellschaftsmodelle und Staatsmodelle erwachsen.
Als Schlusswort möchte ich gern nochmal eine Wortmeldung aus dem Chat aufgreifen. Anja L. schreibt, unterm Strich, eine sachliche Auseinandersetzung muss bleiben. Ist, finde ich, ja, auf jeden Fall auch immer nochmal der Reminder, der gut ist, allgemein in Diskussion, aber vielleicht auch in dieser. Und ich sage ganz herzlichen Dank Johannes Hilje. Er ist der Ü-Gast, der Überraschungsgast von der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Und Johannes Hilje ist Kommunikationsberater, ehemaliger Wahlkampfmanager der Europäischen Grünen Partei und hat auch mal beim Progressiven Zentrum gearbeitet, das eher SPD-nah ist. Und sein Thema ist der mediale Umgang mit der AfD. Und das konnte ich hier so runterspulen, weil ich gerade den Ü-Gast-Überraschungszettel aufmachen durfte, um Johannes Hilje auch wirklich angemessen abmoderieren zu dürfen. Ich sage vielen Dank, dass Sie hier in die Sendung gekommen sind. Und
ich sage auch vielen Dank, lieber Johannes.
Es war mir eine Freude, eine Überraschung zu sein.
Sie sind sehr schön ins virtuelle Studio reingesprungen, sozusagen. Danke, Johannes Hilje. Und vielen Dank, Julia Reuschenbach. Ich freue mich sehr, hier im Studio nach wie vor Julia Reuschenbach als Gast zu haben. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Und ich freue mich auch sehr, Sie weiterhin als Hörerinnen und Hörer dabei zu haben, aber auch als Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben da das offene Studio und wenn Sie sich da gerne per Video auch noch reinklicken möchten, dann können Sie das unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Nächste Woche gibt's eine Klausur der SPD-Fraktion in Wiesbaden und heute tagt schon mal der geschäftsführende Vorstand der SPD, um sich einem ganz bestimmten Thema zu widmen, dem Industriestrompreis oder, wie die SPD ihn jetzt nennt, dem Transformationsstrompreis. Da geht es darum, den Strompreis für bestimmte Branchen zu deckeln. Und zwar für die, die besonders viel Energie brauchen, die aber die Transformation voranbringen sollen hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft. Also zum Beispiel die Idee, Batteriehersteller oder Hersteller von Wärmepumpen zahlen weniger für ihren Strom. Das ist eine Idee, um die Energiewende voranzubringen, ohne die Industrie also zu sehr zu belasten in so einer Übergangsphase. Ich möchte da drauf schauen mit Julia Reuschenbach, meinem Gast hier heute. Frau Reuschenbach, mich interessiert jetzt weniger, was Sie inhaltlich zum Industriestrompreis denken. Können Sie gerne auch, aber Frage an Sie als Politikwissenschaftlerin und wirklich auch Beobachterin, das haben Sie am Anfang auch gesagt, so Forschungsschwerpunkt, das Innere der Parteien, interessiert mich auch Ihr Blick vor allem auf die SPD, weil die SPD-Fraktion, die jetzt sagt, Industriestrompreis oder Transformationsstrompreis finden wir super, die positioniert sich da sehr, sehr klar gegen den Bundeskanzler, weil Olaf Scholz da eher bei der FDP ist und sagt, Industriepreis, nee, danke. Mhm. Da baut sich also schon, so würde ich es jetzt analysieren, ein handfester innerparteilicher Konflikt zusammen.
Ja, also da bin ich ein bisschen entspannter vielleicht in der zumindest bisherigen Beobachtung. Es ist ja ganz normal, dass Regierungsparteien im Grunde einen Dauerspagat vollführen müssen, der einerseits heißt, die Regierungspolitik mitzutragen, zu unterstützen, andererseits aber auch das eigene parteipolitische Profil im Blick zu behalten, denn das ist das, womit man bei Wählerinnen und Wählern überzeugen will. Und insofern ist es auch nicht das erste Mal, dass die SPD-Bundestagsfraktion oder in dem Fall jetzt die Fraktionsführung sich so ein bisschen gegen den Bundeskanzler positioniert und damit sichtbar macht, dass es innerhalb der SPD durchaus andere Stimmen und Forderungen gibt. Wir haben das im letzten Jahr auch schon mal erlebt, als es um die Frage ging, wie weit reichen staatliche Entlastungen, als die Energiepreise in die Höhe schossen, eigentlich ausfallen sollen. Da hat auch die Fraktionsführung viel mehr gefordert als das, was in diesem Moment damals der Bundeskanzler schon so als Idee formuliert hatte. Also dieser Vorgang an sich, der, finde ich, darf nicht besorgniserregend sein. Was mich viel eher besorgt, ist aber, dass wir eine Häufung solcher Vorgänge in der Koalition insgesamt feststellen. Also wir haben es gesehen in der vergangenen Woche, wir kommen später noch drauf, bei der Kindergrundsicherung, bei den Grünen, also interne Uneinigkeiten, da war es sogar innerhalb der Kabinettsmitglieder. Wir sehen es jetzt bei der SPD zwischen Fraktion und Regierungsmitgliedern. Und das erzeugt, glaube ich, in der Gesamtgemengelage dessen, dass die Ampel ja sehr stark aufgefallen ist durch Streitigkeiten auf offener Bühne, einfach ein sehr großes Maß von Unsicherheit. Und wenn man jetzt mal ernst nimmt, dass solche Maßnahmen, in dem Fall eine industriepolitische Maßnahme, ja vor allen Dingen Sicherheit schaffen sollen, Klarheit, Eindeutigkeit geben sollen für die Betroffenen, dann, glaube ich, können wir es uns nicht leisten, dass solche Debatten jetzt wieder über Wochen hinweg geführt werden, sondern das Ziel muss jetzt sein, und dann sind wir eben beim Inhaltlichen, bei der Frage nämlich, taugt denn dieses Konzept was? Braucht es einen solchen Industriestrom, ja oder nein? Die wirklich jetzt auch zügig und zeitnah einer Klärung zuzuführen.
Jetzt sind Sie zum Inhalt gekommen. Das passt auch zu den Äußerungen bei uns im Chat. Da schreibt zum Beispiel Priska Mielke, es ist sehr schwer zu kommunizieren, wenn energieintensive Großunternehmen staatlicherseits unter die Arme gegriffen wird. Der Bäcker oder andere Mittelständler mit den Herausforderungen der Energiewende aber alleine klarkommen müssen. Und es gab auch noch einen guten Einwand. Ich habe jetzt gerade von Unternehmen wie Wärmepumpe und andere, die auch der Transformation was Gutes tun, gesprochen. Dieser Industriestrompreis ist nicht nur für die gedacht, das vielleicht noch ganz gut, sondern auch unter anderem für die Wärme oder für die Stahlindustrie zum Beispiel. Aber nochmal zurück zu diesem Punkt. Wie kann denn eine Partei wie die SPD, die das sozial im Namen hat, vermitteln, dass da den Großen gegeben wird sozusagen, aber die Mittelständler dann im Zweifel allein klarkommen müssen?
Ja, ich glaube, das kann man nicht vermitteln. Und das macht's so schwierig. Also, und sozusagen kleine Ergänzung zu dem, was Sie gerade sagten. Das ist ja auch ein Teil der Debatte. Nämlich, inwiefern ist es ein Subventionsinstrument? Und Subvention heißt ja für uns eigentlich eher etwas sozusagen unterstützend erhalten. Oder inwiefern ist es ein Investitionsgedanke, der heißt, es sollen wirklich nur diejenigen bekommen, die der Transformation zugehörig sind, also die zum Beispiel in erneuerbare Energien investieren wollen und dergleichen mehr. Und dann kommt noch was Zweites hinzu und das eint auch sowohl den Vorschlag von Robert Habeck, der ja auch schon eine Weile zurückliegt, der ist vom Mai diesen Jahres, und das jetzt neue oder erneute Papier der SPD-Fraktion, nämlich dass da noch eine ganze Menge anderer Anforderungen dranhängen sollen. Tarifbindung, Standort- und Beschäftigtengarantien. Und da stellt sich für mich am Ende eine Frage, die sich in Deutschland, finde ich, total oft stellt. Nämlich, wenn wir diese ganzen Regeln dann zusammengebastelt haben, wirkt das denn dann überhaupt noch? Also wie viel Dynamik kann denn ein solches Instrument dann noch entfachen? Wir hören jetzt schon aus der Wirtschaft, dass viele sagen, wenn man dann erst, ich spitze es mal ein bisschen zu, wieder 47 Kilometer Formulare ausfüllen muss, um den Industriestrompreis zu beantragen. Dann bleibt am Ende natürlich die Frage, wer macht es denn? Und natürlich bleibt auch die Frage, wie begründet man die Auswahl der Unternehmen? Es bleibt für mich eine ganz wesentliche Frage. Evaluation ist ein heikles Thema in der Politik, nämlich die, wie will man überhaupt kontrollieren, ob dann diese Anforderungen auch eingehalten werden, wenn das Geld überhaupt einmal quasi in der Welt ist? Und wie hartnäckig halten sich auch Subventionen? Es wird ja von einer Befristung gesprochen, die es geben soll. Und wie schnell sozusagen verstetigt sich sowas aber dann auch? Das ist was wir in der, ich nenne es mal, Subventionsgeschichte des Landes auch häufig gesehen haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, da sind ganz viele Unwägbarkeiten noch in der Debatte. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es mal gelänge, dass im Kabinett oder auch mit den beteiligten Fraktionen erstmal intern wirklich so weit zu debattieren, dass man dann mit einer belastbaren Aussage nach außen geht. Weil momentan habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Schaufensterprinzip. Man schaut immer zu bei den Debatten, aber das führt bei denen, für die Politik keine Priorität hat, die also nicht sich auch mit 75 Berichterstattungen über dieses Thema beschäftigen können im Alltag, meines Erachtens vor allen Dingen erstmal zu viel Irritation und Unsicherheit. Und das ist ja eigentlich genau das, was die Ampel nicht erzeugen will.
Und ich habe ja, während Sie das ausgeführt haben, auch nochmal mit halbem Auge in den Chat reingespickt sozusagen. Da schreibt ein Gast auch nochmal und nennt ein Argument, das auch von Olaf Scholz kommt. Er hält den Industriestrompreis für eine Dauersubvention. Also so diese Angst, dass das dann etwas ist, wohinter man dann auch nicht mehr zurück kann. Also das.
Ja, wir sehen ja auch, dass da auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Wirtschaftswissenschaften total uneins sind. Es gibt die, die sagen, das gäbe jetzt Sicherheit, die womöglich, wenn sie nicht da ist, Investitionen verhindern würde. Andere sagen, es ist der gegenteilige Effekt, ich nenne es mal so ein bisschen Bequemlichkeit. Dann wird Strom günstig, dann wird womöglich, dann könnte sogar kontraproduktiv sein, mehr verbraucht. Also die Nachfrage steigt, das Gut wird wieder knapper und womöglich hindert es die Investitionen in die Transformation. Und wahrscheinlich, wie es so oft ist in der Politik, und das fällt uns allen nicht immer leicht, das auszuhalten, wird es am Ende irgendwo ein Mittelweg sein müssen, alleine schon, um die drei beteiligten Regierungsparteien überhaupt zu einer gemeinsamen Entscheidung zu bewegen. Und der könnte sicherlich auch darin bestehen, dass man neben diesem Industrietransformationsbrückenstrom, da sind auch schon wieder so viele Worte in der Welt, Preis, vor allen Dingen gleichzeitig wirklich in einem Atemzug kommuniziert, wie unterstützt man aber eben unabhängig von solchen Subventionslogiken zum Beispiel den Mittelstand, um diese Transformation gestalten zu können. Also wo gibt es Förderungen für die Investitionen in neue Technologien? Es geht ja auch viel um Wasserstoff. Da hat der Strom erstmal gar keine Rolle. Und ich glaube, das müsste man in einem in die Welt bringen, weil sonst dann doch Ungleichgewichte und Fragen offen bleiben, die womöglich, wenn wir mal an das GIG denken und die monatelange Debatte, gleich wieder eine solche wochenlange Querelerei befeuern.
Vielen Dank, Jörg Reuschenbach. Und Sie haben gerade von der Subvention noch anderer Unternehmen gesprochen. Da sehe ich auch schon wieder die 45 Seiten Formulare. Aber Sie haben eine gute Überleitung geschaffen auf diese Frage, wie kann denn so ein Kompromiss in der Mitte aussehen? Und genau auf diesen Kompromiss, den die Ampel ja täglich stemmen sollte, könnte, dürfte, schauen wir gleich. Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat ja vor einigen Tagen das Wachstumschancengesetz aus dem Bundesfinanzministerium blockiert, weil sie mehr Geld für ihre Kindergrundsicherung bekommen möchte. Das hat große Diskussionen ausgelöst und jetzt ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck aus dem Urlaub zurück und er hat sich am Abend im ZDF auch noch mal geäußert zum Streit in der Ampel und auch der Uneinigkeit in seiner eigenen Partei. Und er hat ziemlich deutlich gesagt, dass diese Aktion von Lisa Paus kein, und das ist seine Wortwahl, Glanzstück war.
In der Sache ist kein Schaden entstanden, aber ja, es ist natürlich genau das wieder passiert, was diese Regierung bei, wie ich finde, eigentlich guter Arbeit in der Sache immer wieder auszeichnet, sich nämlich selber Beine zu stellen. Also das ist sehr ärgerlich.
Er hat geschrieben, sich selber Beine zu stellen. Und ich habe vorher während der Musik mal im Chat gefragt, wie Sie gerade das Bild der Ampel beschreiben würden. Und ich gehe da mal kurz durch, bevor ich Sie frage, Frau Reuschenbach, was Sie sich vielleicht noch überlegt haben. Da kommen Worte wie schlapp, uneinig, unsicher, zerstritten, planlos, abtastend, amateurhaft. kompromissunfähig. Okay, ich höre lieber auf, weil sonst wird es immer noch schlimmer. Was geht Ihnen denn durch den Kopf als politikwissenschaftliche Beobachterin dieser Ampel?
Ja, also ich glaube, es ist wirklich oft vor allen Dingen Uneinigkeit. Ja? Also wie ist man? Man ist uneins. Und das ist insofern einerseits nicht verwunderlich, weil dieses Bündnis lagerübergreifend neuartig angetreten ist in einer sehr schwierigen Situation, noch in den sozusagen Ausläufern der Corona-Pandemie, kurz vor dem Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine, so dass man, glaube ich, schon einer solchen Regierung zugestehen muss, und das haben, glaube ich, auch die Bürgerinnen und Bürger über lange Strecken getan, dass man ihr erstmal einen Vertrauensvorschuss ausweist und abwartet. Und der verbraucht sich aber natürlich im Laufe der Zeit. Und wir haben dann gesehen, dass das, was man sich damals vorgenommen hat, nämlich Fortschrittskoalition zu sein und Brücken zu bauen über das, was die Parteien programmatisch inhaltlich voneinander trennt, dass das jetzt inzwischen nicht mal mehr in den Politikfeldern per se gelingt, in denen die Parteien eigentlich grundsätzlich in eine gemeinsame Richtung schauen. Und das darf Anlass sein zur Sorge. Wir sehen das in schwindenden Vertrauenswerten natürlich auch. Und wir sehen eben mit Blick auf Robert Habeck und die Grünen jetzt gesprochen auch, dass die Parteien in einer besonderen Lage sind. Man will die eigene Stammwählerschaft, die Parteien immer schon aus Überzeugung gewählt haben, ich nenne es mal salopp, bei Laune halten, denen etwas anbieten. Man will sich aber vielleicht auch neue Wählergruppen erschließen. Und das ist in so einer Konstellation, wie die Ampel sie ist, tatsächlich sehr, sehr schwierig.
Jetzt kam eine Reaktion aus dem Chat, die werfe ich hier gleich mal rein. Unser Gast Sabine schreibt, ich finde es, und das ist eine gegenläufige Meinung, ich finde es toll, dass Frau Paus sich endlich mal nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Die FDP-Politik ist zum Fremdschämen. Sozialverbände fordern sogar noch wesentlich mehr Geld für die Kindergrundsicherung. Also ich lese daraus, dass auch diese, wenn auch unschöne Transparenz, durchaus auch auf Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern treffen kann.
Ja, natürlich. Und das tut sie auch bei den Grünen. Wir haben sehen können, dass die eher linken Grünen das auch begrüßt haben, dieses Verhalten, und der FDP im Grunde da mal, ich nenne es mal zumindest temporär, einen Riegel vorzuschieben. Jetzt würde ich als Politikwissenschaftlerin aber natürlich sagen und sagen müssen, kann man fast sagen, so kann es halt auf Dauer auch nicht funktionieren. Also wenn wir das jetzt anfangen in einer Regierung, dass im Grunde so Tauschgeschäfte gemacht werden, wenn du mir das Geld oder die Million nicht gibst, gebe ich dir die andere nicht oder blockiere ich deinen Gesetzesentwurf, dann werden wir was erleben, was wir uns, glaube ich, alle nicht wünschen, nämlich nochmal eine Erosion des Vertrauens in das Funktionieren der Demokratie und in ihre Institutionen, zu denen eben auch die Bundesregierung gehört. Sicherlich auch ein Erstarken von Extremen, womöglich auch eine also Depolitisierung im Sinne von Nichtwahl oder Politikverdrossenheit. Die Kunst muss sein, und ich glaube, da ist viel Luft nach oben, und man macht jetzt ja wieder eine Kabinettsklausur in Meseberg, also es gibt wieder diesen Klassenfahrtmoment, Teambuilding-Effekt. Es muss jetzt das Ziel sein, dass man aufhört, diese wechselseitigen Blockaden und Schuldzuweisungen vorzunehmen, sondern nochmal an das anzuknüpfen, wo man angefangen hat als Regierung mit dem Koalitionsvertrag, und sich zu fragen, was ist unser Verständnis von Fortschritt? Ist mehr Absicherung für Kinder, die Bündelung von Leistungen, ist es das? Und wenn ja, es steht ja immer im Koalitionsvertrag, was wollen wir dafür ausgeben? Was ist mit Digitalisierung? Was ist mit politischer Bildung? Was ist mit Integrationsleistung? Wir haben diese Woche auch gehört, dass zum Beispiel Migrationsberatung gestrichen werden soll, die aber wesentlich ist dafür, dass Integration gelingen kann. Und da braucht es eine Verständigung und vor allen Dingen endlich mal eine nachhaltige Verständigung, weil beim letzten Mal haben wir ja leider genau das auch erlebt. Es ist Kabinettsklausur und zwei Tage später stellen die ersten Beteiligten gefundene Kompromisse wieder in Frage. Das ist ein Bärendienst an der Demokratie und ein Einzahlen auf das Konto all derer, die die Demokratie verächtlich machen.
Ich sage an dieser Stelle Danke an Julia Reuschenbach. Ich hätte jetzt noch fünf Aspekte, die ich gern noch weiter diskutieren kann. Umso schöner, dass wir dieses offene Studio nicht hier enden lassen. Denn alle, die reingeschaltet sind in die Teams-Konferenz oder wenn Sie mögen, das jetzt erst entdecken, können Sie sich noch reinschalten auf deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Dann kommen Sie gerne noch mit in unsere Redaktionssitzung nach der Sendung. Ich sage an dieser Stelle aber Danke an Sie, Frau Reuschenbach, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle für politische Soziologie Psychologie der BRD am Otto-Suhr-Institut an der Freien Universität in Berlin. Jetzt habe ich es nochmal ganz gesagt. Danke an Sie, liebes Publikum, fürs Mitchatten, Mitdenken und danke an das gesamte Team. Das sind natürlich nicht nur wir hier vor der Kamera, sondern viele Menschen im Hintergrund, die diese Sendung möglich machen.